Und neben dem Predigttext, der heute aus dem 2. Korinther Kapitel 1 sein wird, möchte ich gerne lesen einen Text aus dem Epheserbrief, Epheser 1, die Verse 3 bis 14. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit.
Ja, auch von mir einen ganz herzlichen guten Morgen. Wir waren, das heißt Lena und ich, vergangene Woche in einem Gottesdienst in Süddeutschland. Dort hat ein alter Bruder gepredigt und er hat mich angeregt, die Frage zu stellen, was ist ein Mensch wert? Was ist ein Mensch wert? Das hängt ein bisschen damit zusammen, wen wir da fragen. Fragen wir den Chemiker. Nach der chemischen Zusammensetzung war es 2013, hat einer ausgerechnet, etwa 10 Euro Materialkosten. Da der Mensch aus 67% Wasser besteht und Wasser zumindest 2013 recht günstig war und die anderen Spurenelemente auch, war der auf 10 Euro gekommen. Wenn wir alle unsere Organe spenden würden, und dafür gibt's ja einen Markt, so könnte man bei guten Preisen, habe ich nachgelesen, ob stimmt, weiß ich nicht, habe es nicht vor, irgendwas zu verkaufen, was in mir ist, auf die 100.000 Euro kommen, aber dann ist man tot, weil man ausgeschlachtet ist. So, und jetzt gibt's allerdings auch Menschen, die sind Millionen wert, 100 Millionen oder was auch immer. Bei den Offenbacher Kickern kann sich das keiner leisten, gell? Aber es soll Fußballspieler geben, die 100 oder mehr Millionen wert sind. Und das ist schon erstaunlich, denn das Material, aus dem sie sind, ist bei allen gleich. Was macht den Unterschied? Der Unterschied sind also nicht die Materialkosten, sondern das, was dieses Material darstellt, entweder eine wertvolle Ressource, ein Auge oder eine Lunge oder ein Herz oder, um einem anderen Menschen das Weiterleben zu ermöglichen, oder aber besondere Gaben und Fähigkeiten. Das ist alles irgendwo nichts Neues, wenn wir lesen, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Ich lese mal aus dem 1. Mose 2, Vers 7, Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden. Das sind die Materialkosten. Also eigentlich noch nicht einmal aus festem Material, aus Erz oder so, dann wären wir ja ein Cyborg, sondern aus Dreck, aus Staub. Und wenn man mal auf eine Beerdigung geht, dann sagen die dann da gerne Asche zu Asche und Staub zu Staub. Und das ist auch so. Was macht also den Menschen wertvoll? Das lesen wir dann. Und hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Wertvoll macht den Menschen also den Atem Gottes. Das Problem dabei ist, dass die meisten Menschen heute Gott in der Schöpfung nicht mehr handeln sehen, sondern da ist der Mensch eine Milliarden alte Entwicklung der Natur oder Zufall oder beim Chemieprofessoren kann man hören, dass das irgendwelche Bakterien aus dem Weltall waren oder was da angeboten wird, aber Gott wird dort nicht genannt. Leben kommt von Gott. Und Gott hat den Menschen geschaffen und diese Schöpfung ist ihm wirklich sehr viel wert. Im Gegensatz zu all dem, was wir eben an Zahlen aufgeführt haben, möchte ich fragen, was ist Gott ein Mensch wert? Schon mal darüber Gedanken gemacht? Was ist Gott ein Mensch wert? Was bist du Gott wert? Ich lese Johannes 3. Johannes 3, Vers 16. Da steht es. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott ist seinen eingeborenen Sohn wert. Also Gott ist Gott wert. Für dich. Du bist von Gott so wert geachtet, dass er sein Leben gibt für dich. Wie geht's dir heute Morgen? Minderwertigkeitskomplexe, Frustration, alles Mist, Lebenskrise oder Suppe. Eins bleibt ganz bestimmt stehen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Also, den höchsten Preis, den man zahlen kann, hat Gott gezahlt für diese Welt und für Menschen dieser Welt. Auch wenn der Mensch rechnet, ob 10 Euro Grundmaterial oder 100.000 für Organe oder Millionen für eine bestimmte Begabung, du bist Gott unendlich viel wert. Und wir haben uns vor 14 Tagen Gedanken gemacht über die Versiegelung durch den Heiligen Geist, den wir in verschiedenen Ausprägungen in der Schrift sehen. Und ein Bruder hat dann gesagt, ah ja, wenn wir versiegelt sind, wenn wir ein Siegel haben, dann sind wir auch erbberechtigt, was auch stimmt. Auch das finden wir in der Schrift. Das heißt also, der Siegel, den wir haben durch den Heiligen Geist, das ist ein Siegel, ein Sinnbild eines Wertes, der über den Wert hinausgeht, dass Gott seinen Sohn für dich und mich gegeben hat. Logisch, nicht jedes Dokument und nicht jede Sache wird versiegelt. Ich hatte das letzte Mal so ein Erb dabei, so ein Erbvertrag, und da war ein amtliches Siegel drauf, ihr erinnert euch. Aber nicht auf jedem Dokument, also hier auf meinem Predigtkonzept ist kein Siegel drauf. Trotzdem hoffe ich, dass die Gedanken, die der Herr dir sagt, wichtig und wertvoll. Aber Der Siegel drückt einen Wert aus. Und so ist es bei Gott auch. Was Gott für Gott einen Wert hat, zeichnet er mit seinem Siegel aus. Zusätzlich dazu, dass sein Sohn für dich und mich gestorben ist. Und darum lesen wir in der Bibel nicht nur, dass Gott seinen Sohn versiegelt hat, Johannes 6, 27, sondern auch Geschöpfe. Von einem Geschöpf, das ein vollendetes Siegel war, lesen wir in Hesekiel 28, 12 bis 15. Und ich möchte es uns vorlesen, weil damit deutlich wird, wo das Elend dieser Welt, wo der Mensch angefangen hat. Oder besser gesagt, weitergegangen ist. Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sage ihm, so spricht der Herr, Herr, du warst das vollendete Siegel. Voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Aus Edelsteinen jeder Art war deine Decke. Karnelol, Topas, Jaspas, Türkis, Oxia, Jade, Saphir, Rubin, Smaragd und Arbeit in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurde sie bereitet. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schimmernder Cherubin und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du einher. Vollkommen warst du in deinen Wegen, von dem Tag an, als du geschaffen wurdest. Und jetzt kommt der Absturz, bis sich Unrecht an dir fand. Die meisten von uns kennen diesen Text und doch versetzt er uns in Staunen und er hinterlässt so das eine oder andere Fragezeichen. Dieses Wesen, das vollendete Siegel, das voll von Weisheit und vollkommen von Schönheit war, und im Eden, dem Garten Gottes, weilte, war ein schimmernder, gesalbter Cherubin. Also nicht ein Mensch, der ja auch durch die Sünde Adams an eine verfluchte Erde gebunden ist. Und da kommt die Sünde her. Satan, von dem hier die Rede ist, war von Gott geschaffen. Und er war wunderbar geschaffen. Aber es hat ihm nicht gereicht. Er wollte sein wie Gott, er wollte höher sein wie Gott, er wollte an erster Stelle sein. Und dann hat er rebelliert. Und diese Rebellion hat dazu geführt, dass er abgestürzt ist. Und so kam die Sünde in die Welt. Er war strahlend und schön und es hat ihm nicht gereicht. Und jeder, der Jesus Christus nicht annimmt, der Gott nicht folgt, der ist automatisch im Herrschaftsbereich Satans und automatisch gehört er Satan und automatisch tut er das, was Satan tut. Und das merken wir daran, dass der natürliche Mensch ohne Gott nie genug hat. Du kannst gesund sein, und du kannst von anderen Menschen als schön angesehen werden und du rennst trotzdem in die Schönheitsfarm und lässt dir die Nase richten, weil an der einen Stelle vielleicht da noch ein kleiner Pickel ist, der weg muss, um die Schönheit in deinen Augen nicht perfekt sein zu lassen. Oder du hast Geld, du hast ein Auskommen, doch bist du unzufrieden, du willst mehr, mehr, mehr. Und Satan will auch immer mehr. Der Mensch will immer mehr. Als Gott dich schuf, sagt er, und es war gut. Und was der Mensch daraus macht, kann nicht besser werden. Aber er versucht es. Satans Hochmut, das sich überheben, das führt dazu, dass Geldgier, Gewalt, Hass in diese Welt, in diese verlorene Welt eingebrochen ist. Und darum geht diese Welt ins Gericht und alle Menschen ohne Jesus auch. Und es ist unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen. Es geht ohne Gott in die Finsternis. Aber mit ihm gehen wir ins Licht. Und das drückt sich aber in diesem Leben nicht immer und unmittelbar sichtbar aus. Deswegen lesen wir in 1. Korinther 15, 19, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Schreibt der Paulus. Warum schreibt er das? Na, der war evangelisieren, der war missionieren, der hat Menschen zu Jesus gerufen. Was hat er dafür geerntet? Prügel, Verfolgung und zum Schluss den Tod. Aber seine Hoffnung war Jesus Christus. Seine Hoffnung war das ewige Zusammensein mit Jesus. Und das war ihm ein Antrieb. Und weil er wusste, dass Jesus Menschen ruft, retten will, die sich retten lassen, darum war er ununterbrochen unterwegs, Menschen von dem Heil in Jesus zu erzählen. Und das nennen wir heute Evangelium, frohe Botschaft, gute Nachricht oder wie wir immer dazu sagen wollen. Mir ist es nur ein Anliegen, dass es wirklich eine gute Nachricht ist und keine Fake News. Wisst ihr, Fake News bestehen immer aus einem Teil Wahrheit und viel, viel Lüge. Eine dieser Lüge ist, komm zu Jesus und du hast es wirklich gut, hast ein tolles Leben, sausend Braus. Sag mir einen, der das wirklich so erlebt. Eine echte Botschaft, frohe Botschaft ist, wenn du zu Jesus kommst und deine Schuld und Sünde bekennst, so ist er treu und gerecht und macht dich rein von aller Ungerechtigkeit. Und damit ist deine Beziehung zu Gott geheilt. Damit hast du freien Zugang zu Gott. Und ich kann dir zusagen und versprechen, wenn du Jesus dein Leben übergibst, wirst du nie wieder innerlich alleine sein, auch wenn das äußerlich vielleicht so ist. Aber innerlich wirst du nie wieder alleine sein. Fake News ist, komm zu Jesus und du wirst reich. Wahrheit ist, dass dieser Reichtum nicht äußerlich, sondern innerlich ist. Je mehr du Jesus kennenlernst, je mehr du Gott kennenlernst, desto größer und desto mächtiger und desto wunderbarer wird dir dieser lebendige Gott. Problem? Ich kann es nur bezeugen, erleben muss es jeder selbst. Nur wenn ich erlebe, wie wunderbar es ist, diese stillen Minuten mit dem Herrn ganz allein, der kann verstehen, was ich jetzt sage. Es ist das Paradies auf Erden. Es ist, als würde die Zeit stehen bleiben. Es kommt alles zur Ruhe an Zweifel, an Not, an Frustration. Und du merkst, der Herr ist bei dir. Und es gibt nichts Schöneres und das möchte er für alle Zeit. Dass du wirklich heute schon im Ansatz erlebst, wie es sein wird, wenn wir mit dem Herrn zusammen sind. Wenn wir also über Versiegelung sprechen, über Wertvolles sprechen, so sollten wir uns vielleicht einen Menschen mal anschauen, über den so ein Zeugnis ist. Ich hab's mit diesen althebräischen Namen nicht. Ich versuch's mal so auszudrücken, wie ich es ausdrücken kann. Wer es besser kann, der setzt das für sich ein. Hier geht es also um Serubabel. Serubabel verheißt Gott in seiner Eigenschaft als Herr der Herrscharen und das bedeutet als Herr über sämtliche Mächte und Gewaltigen des Kosmos, dem alle Macht zur Verfügung steht, um seinen Willen durchzusetzen, folgendes. Haggai 2, 23. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscher, werde ich dich nehmen, Serubabel, Sohn des Shealt, mein Knecht, spricht der Herr, und werde dir einen Siegelring gleich machen, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Herrscher. Das Siegel oder der Siegelring wird durch das begründete Denn, also die Erwählung als Kennzeichen des Wertes, gebraucht. Aber was war an diesem Mann so Besonderes? Was wissen wir von diesem Mann? Gott hatte ihm die Möglichkeit und auch den Auftrag gegeben, ihm einen Altar zu bauen. Das lesen wir in Esra 3, Vers 2. Und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Zerubabel, der Sohn Sheals, und seine Brüder machten sich auf und bauten den Altar des Herrn Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht im Gesetz des Moses, des Mannes Gottes. Und sie errichteten den Altar auf seinen alten Fundamenten, obwohl ein Teil von der Bevölkerung der Länder in Feindschaft mit ihnen lebten, und sie opferten auf ihm Brandopfer dem Herrn, die Morgen und Abend Brandopfer. Dieser Zerubabel war aus Babylon zurückgekehrt, Babel, eine sehr, sehr reiche Stadt, in das zerstörte Jerusalem, und er baut dort einen Altar für den Herrn auf, obwohl er von Feinden umgeben war. Ich übertrage das mal auf uns. Wir sind heute, zumindest geistlich gesehen, als Kinder Gottes auch von Feinden umgeben. Und es ist Gott wohlgefällig, es gefällt Gott, wenn wir ihm opfern. Was sollen wir ihm denn opfern? Zeit, Geld, Vertrauen, Glauben. Ich fasse es in einem Wort zusammen: unser Leben. Mein Leben soll dir ganz gehören. Singen wir gerne, ne? Tun wir es wirklich? Das gefällt Gott. Das ist etwas, was dieser Zerubabel tat. Und es ging noch weiter. Esra 5, Vers 2 steht, da machte der Zerubabel und Joshua, der Sohn des Zadoks, sich auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen. Mit ihnen waren die Propheten Gottes, sie zu unterstützen. Merken wir uns und merken wir auf, was das heißt. Gehorsam und Vertrauen gehört zum Glauben. Es nützt nichts, einen Glauben zu haben, der einfach nur etwas für wahr hält. Das ist kein biblischer Glaube. Glaube ist etwas, was in uns oder was uns in Bewegung setzt. Wir haben es immer früher gesagt: hören, glauben und dann kommt das Tun. Manche drehen es auch um. Die hören was, tun was und versuchen dann zu glauben. Nein, nein. Hören, glauben und dann tun. Gehorsam dem Herrn sein. Und wer Gott glaubt und aus diesem Glauben heraus Gottes Wort und Auftrag lebt, ist wertvoll und wertgeachtet bei Gott. Gott hat dem Zerubabel den großen Grundsatz geoffenbart, wie er seine Verheißung erfüllt, nicht durch irdische Kraft und menschliche Macht oder Anstrengung, sondern durch seinen Geist. Und das lesen wir in Sacharja 4, Vers 6, wo geschrieben steht: Dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher. Darum auch die Versiegelung mit dem Siegeling durch den Geist. Wir können uns noch so sehr viel mühen, ohne Gottes Kraft in uns werden wir nichts bewirken. Und von daher ist als allererstes wichtig, dass unsere Beziehung zu Gott stimmt und daraus heraus wir in Bewegung sind. Nun bezeugen wir hier immer, dass wir als Kinder Gottes, wenn wir zum Glauben gekommen sind, den Heiligen Geist empfangen haben als Versiegelung. Das letzte Mal haben wir betrachtet, diese Versiegelung, das durch den Heiligen Geist, ist ein Angeld auf unsere Rettung. Das heißt, er bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir eine Heilsgewissheit haben. Weißt du, dass du ein Kind Gottes bist? Wenn nicht, lass uns reden. Als ich jung war, so 18, 19, hat mich das mal ein amerikanischer Bruder gefragt. weißt du, dass du ein Kind Gottes bist? Und dann habe ich gesagt, ich gehe davon aus. Es hat mir dann ein 2-Stunden-Gespräch angebracht. Du sollst nicht davon ausgehen, du musst es wissen. Und er hat recht gehabt. Er hat recht gehabt. Ich bin dem Bruder bis heute noch dankbar. Wir haben dann auch einige Jahre zusammengearbeitet. Aber der war so ganz klar in seinem Zeugnis. Als Kind Gottes musst du wissen, dass du gerettet bist. Heilsgewissheit. Und die hängt mit Glauben und Vertrauen, Buße und Umkehr zusammen. Das haben wir das letzte Mal betrachtet. Und hier geht es darum, wie können wir für Gott Wert haben? Punkt 1, wir sind wertgeachtet von Gott. Das habe ich ausgelegt. Aber auf der anderen Seite, wie beim Zerubabel, es hat für Gott Wert, wenn wir im Vertrauen auf ihn dienen, ihm opfern, ihm Altar bauen und ihm den Tempel bauen. Und weißt du nicht, dass du Tempel des Heiligen Geistes bist? Und die Gemeinde soll das darstellen. Die Geschwister sollen es darstellen. Aus allen Völkern und Nationen, Kinder Gottes zusammen, die Gott darstellen, die den Leib Gottes darstellen, die Gemeinde Gottes, den Tempel des Heiligen Geistes darstellen. Wird die Welt nie verstehen, aber der dazugehört, versteht es. Denn Gott achtet es wert, dass wir ihm vertrauen, ihm dienen. Denn wir sind sein Leib. Das Vollmacht seiner Herrlichkeit, können wir das verstehen? Kinder Gottes aus allen Völkern und Nationen, ist Christus das Haupt, wir die Glieder? Was das bedeutet? Was das für einen Wert hat? Der lebendige Gott möchte so enge Gemeinschaft haben, dass er uns genau das mit diesem Bild deutlich macht. Christus das Haupt, wir die Glieder. Jeder Einzelne von uns. Jeder Einzelne an seinem Platz. Ich schließe mit dem Hebräer 11,32. Und was soll ich noch dazu sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simon, Jephtha, David und Samuel und den Propheten. Sie, denen die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhen und in den Klüften der Erde. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Deswegen lasst nun auch uns, da wir eine solch große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen in den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Wir, die Gemeinde aus allen Nationen und Völkern, die wir versiegelt sind durch den Heiligen Geist der Verheißung, bilden den Leib Christi, sind seine Fülle und werden seine Herrlichkeit genannt. Gibt es irgendeinen Organismus im Kosmos, der Jesus näher stünde als wir? Ich kenne keinen, die Bibel bezeugt keinen. So sind wir also in den Augen unseres Gottes wertgeachtet. Und dies besiegelt er uns, die wir seine Kinder sind, durch seinen Geist. Das ist eine große Gnade. Das Siegel des Geistes Gottes ist also ein Sinnbild, nicht nur der Heilsgewissheit, sondern auch des Wertes vor unserem Gott.